Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was ist wirklich wesentlich? Was liegt uns so sehr am Herzen, dass wir unser Wissen, unsere Gedanken und Erfahrungen hier mit dir teilen möchten? Ich bin Viktoria Dressel und ich freue mich riesig, dass du mich gefunden hast und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauschst. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben.
Da steigst du jetzt direkt ein.
Herzlich willkommen.
Finde ich gut, herzlich willkommen, liebe Franzi. Weil wir jetzt so direkt reinsliden, das ist gut. Es braucht den Smalltalk nicht. Und gleichzeitig möchte ich aber den Raum irgendwie eröffnen und dir Zeit lassen, irgendwie hier gut zu landen und dich begrüßen und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier von Berlin her angereist bist und hast es verbunden und hast gestern da einen Tag hier in Leipzig verbracht.
Richtig.
Und heute Morgen hier bei mir. Ich freue mich riesig, dass wir Zeit haben, ein bisschen abzutauchen. Mhm. Und würde gerne beginnen mit einer vielleicht für dich sehr einfachen Frage oder aber sehr herausfordernd, und das ist wirklich typabhängig. Okay. Wer bist du, Franzi? Ach,
wer bin ich? Ja, also formal bin ich Franzi, bin 45, komme aus der Nähe von Berlin. Also wir sozusagen leben am Stadtrand von Berlin, wir spucken drauf sozusagen. Mit wir meine ich meinen Mann und meine zwei Kinder. Die sind, meine Tochter ist 13 und mein Sohn ist 11. Und wir haben einen riesigen Hund. Wir haben so eine deutsche Dogge. Wir konnten uns irgendwie nicht entscheiden zwischen Pferd und Hund. Das war so ein guter Mittelweg. Genau. Und im normalen oder meinem früheren Leben war ich sozialpädagogisch unterwegs, berufsmäßig. Bin eine Fachberatung für Kindertagesstätten. Genau. Mach gerne Sport. Schon immer. Schon lange. Insbesondere Triathlon. So viel kann man, glaube ich, formal über mich sagen. Ja.
Wenn man dich auf Instagram googelt, jetzt sagst du, du hast schon immer viel Sport gemacht. Das war aber nicht beruflich in dem Sinne, sondern das war immer ein Hobby, aber du hast es zu einer Leidenschaft werden lassen. Man findet dich da mit ganz vielen Impressionen, wie du am Laufen bist, am Rennradfahren,
Schwimmen. Kommt noch dazu.
Also das sind wirklich die drei Bereiche, auf die du dich konzentriert hast?
Ja, wobei meine Triathlon-Liebe sozusagen auch noch eher eine jüngere ist. Also ich war schon immer super sportlich, schon als Kind. Meine Mutter hat schon gesagt, im Bauch war ich schon aktiv. Ja, ich glaube, ich hatte auch so eine leichte Überaktivität. Also ich weiß immer, dass ich nur in Bewegung war und meine Eltern das kaum kompensieren konnten. Hatte Glück. Also meine Eltern haben mir sämtliche Sportarten ermöglicht, in die ich reinschnuppern konnte. Und bin so mit, ich glaube, 12 dann beim Reitsport hängen geblieben. Da komme ich eigentlich ganz, ganz ursprünglich her. Genau. Mhm. Und das ist auch eine tolle Welt. Das ist auch sehr zeitaufwendig, muss man schon dazu sagen. Aber ich habe auch so ein bisschen mein Leben danach ausgerichtet, weil ich also Sport auch für mich immer also sehr viel von meiner Persönlichkeit auch hat. Ne? Also oder ich mache das zu meinem so. Habe Abitur gemacht und bin quasi umgezogen, weil Reiten und Schule schwer unter einen Hut zu kriegen war. Meine Mutter mich immer fahren musste, ich noch keinen Führerschein hatte. Also es war schwierig und ich bin dann nach Neustadt-Dosse gezogen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Hab ich schon mal gehört.
Genau, da ist das Brandenburger Haupt- und Landgestüt sozusagen. Und da gab es eine kleine Schule und da gab es eine nette Familie, bei der ich sozusagen quasi untergekommen bin, beziehungsweise die mir dann eine kleine Wohnung besorgt haben. Ich da mein Abi gemacht habe und dann eben mich da viel, viel stärker als zu Hause aufs Reiten konzentrieren konnte, wegen, ja, so.
Cool.
Ja, total.
Das heißt mit 16 dann, oder was? Von 16
17.
Bis,
ja, 17. 17 bin ich ausgezogen.
Aha.
Genau. Und habe da Abi gemacht. Wie alt war ich denn da? Ich glaube 18, 19 dann. Genau. Und dann, ja, dann habe ich es auch noch versucht weiterzumachen. Aber dann kam das Studium und irgendwie auch noch so andere Sachen. Ja, und als Frau oder Mädchen hat man es auch schwer im Reitsport. Ja, das ist auch schon so. Du musst auch richtig, richtig gut sein und knallhart. Und das, da kommen dann auch so Sponsoren und so ins Spiel. Das ist einfach, ja, es war dann irgendwie nicht mehr so meins.
Spannend.
Genau, ja. Und dann habe ich eigentlich so mit dem Laufen angefangen. Das so für mich selber. Also da habe ich jetzt nicht wirklich an Wettkämpfen teilgenommen, sondern einfach so, das habe ich so für mich entdeckt, dass es cool ist. Und habe das so gemacht. Und es wurde aber dann irgendwann langweilig, nur zu laufen. Und ich habe auch so einen verrückten Mann, der auch wahnsinnig sportlich ist. Er ist Sportwissenschaftler. Ich habe den auch im Fitnessstudio kennengelernt. Ganz klassisch. Und der kam hier eigentlich eher so aus dem Kraftsport und so und hat dann auch mal umgesattelt auf Ausdauer und hat auch gesagt, ja, er macht jetzt mal hier so einen Ironman mit. Und hat sich wahnsinnig krass drauf vorbereitet und das hat mich total fasziniert. Ja, also ich konnte weder Radfahren noch schwimmen, also im Gegenteil. So schwimmen, also ich hatte mein Seepferdchen, ja, so und aber eigentlich im Pool und im Chlor ist das überhaupt kein Thema. Aber so Freiwasserschwimmen war eine riesige Herausforderung. Und dann habe ich gesagt, okay, da stelle ich mich jetzt, was mache ich jetzt, melde mich jetzt da an, ich will das auch.
Ja. Krass, wie alt warst du da?
Na, das war 2020, wie alt ich da genau.
Also kurz so vor Corona eigentlich.
Kurz eigentlich mit Corona.
Mit Corona.
Ja, ja, so mit Corona, genau, genau, ja.
Also kannst du mich da mal oder uns jetzt mal mitnehmen, was Sport für dich bedeutet oder Bewegung für dich bedeutet? Also wer bist du in dieser Bewegung? Also das kann ja nun vieles sein. Es war, wenn ich so raushöre, nicht unbedingt die Motivation, irgendwie den Körper zu verändern oder auf den Körper zu achten oder da irgendwie besonders muskulös oder eine Vorstellung zu haben, in eine Form zu kommen.
Also ich habe da ganz besonderes Glück gehabt, in Anführungsstrichen, in vielen Anführungsstrichen, der bei mir sozusagen sofort metastasiert ist. Das heißt, der hat gestreut und zwar ganz massiv in die Knochen und in die Leber. Und das bei Erstdiagnose, also man nagelt mich jetzt nicht auf die Prozentzahl fest, aber es passiert relativ selten, dass es bei Erstdiagnose soweit ist. Genau das.
Das meinst du damit, dass das dann ein Glück war?
Ein Glück, also besonderes. Also ich gehöre sozusagen zu den Besonderen. Das ist so ein bisschen ironisch gemeint, also nicht ganz so ehrlich oder ernst. Einerseits, auf der anderen Seite hatte ich tatsächlich viel, viel Glück, weil es hätte alles viel, viel schlimmer kommen können. Aber die Geschichte war folgende, es war Sommer 22, ich war in der Vorbereitung für einen Ironman.
Aber also noch nicht
so
lang.
Noch nicht so lang, nee, noch gar nicht so lang. Mhm. War, glaube ich, in der Form meines Lebens, war richtig gut vorbereitet. wir sind es war August, wir sind erstmal in Urlaub gefahren, wir haben so einen Campingbus, so einen normalen Bus, den wir so ein bisschen umgebaut haben und sind da so quer durch Europa gefahren, was ziemlich cool ist. Wir hatten das im Jahr davor schon mal gemacht und das absolut für uns entdeckt. Das ist immer total lustig mit diesem Bus und Dachzelt und diesem Riesenhund.
der den meisten Platz ein.
Genau. Und sind wirklich, also haben wundervolle Urlaube gemacht damit und im letzten oder in dem Jahr 22 auch. Mein Sohn hat sich gewünscht, er will seinen Geburtstag in Spanien verbringen. Also sind wir bis nach Spanien und irgendwie dachte ich so, mein Rücken tut aber merkwürdig weh. Also ich habe das ab und zu mal so ein bisschen, ne, unterer Rücken. Das ist, wenn man auch so viel sitzt und campen, ne, man liegt nicht auf seiner bequemen Matratze, kann sich nicht strecken. Ich hatte das jetzt nicht so als dramatisch eingeordnet und bin nach Hause gekommen und es wurde nicht besser und habe mich dann sozusagen einem kleinen Ärztemarathon unterzogen. Also ich war beim Hausarzt, aber der hat gesagt, naja, hier schreibt ihr mal Ibuprofen auf. Und das habe ich schon genommen, hat nicht gewirkt. Und
Du hast das dann aber eingenommen?
Ich habe das genommen, ja. Dachte, naja, Schmerzmittel, so. Ja,
dann waren die Schmerzen aber schon.
Die waren schon, ich bin sonst nicht so ein Schmerzmitteltyp oder generell Medikamente. Ich hatte auch nie was. Ich war, bevor ich sozusagen Fachberatung für Kitas war, war ich selbst Erzieherin, das ist sozusagen mein Grundberuf, war viele Jahre im Kindergarten, habe eigentlich ein super gut funktionierendes Immunsystem.
Ja.
Also ich habe schon das eine oder andere mit, von daher kannte ich das eigentlich nicht. Mhm. Und wenn man so Sportler ist, kennt man seinen Körper, glaube ich, auch ziemlich genau.
Voll.
Und ich wusste aber, irgendwas ist nicht so richtig. Mhm. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist echt anders. Also ich war bei verschiedenen Orthopäden, die mich dann auch ins MRT geschickt haben. Und in der Lendenwirbelsäule sozusagen hatte sich ein Bandscheibenvorfall versteckt. Und irgendwie war klar, der Übeltäter ist gefunden. Gut. Halt aus, musst du dich nicht drum kümmern. Der liegt auch eigentlich so, dass der also nicht so dramatisch auf irgendwas drückt. So, ich bin jetzt auch nur Laie, ich kann es nicht so gut erklären. Mhm. Auf jeden Fall hätte mir der eigentlich nicht so eine Schmerzen machen müssen. Und ich hatte eigentlich auch mehr so
oben.
So Brustwirbelsäule ganz massiv. Irgendwie fing an, mein Sternum zu drücken. Also ich dachte so, Systemausfall, irgendwas ist komisch. Und dann wurde es schon September und dann stand eben diese Ironman an und eigentlich dachte ich, ich kann das nicht machen. Ich habe so üble Schmerzen. Ich konnte auch schon gar nicht mehr so, also ich habe mein Training quasi vorher abgebrochen, was aber auch okay ist, weil man so ein, zwei Wochen vorher sowieso eher so ruhig macht und dann, also hat es gepasst und ich habe gesagt, naja gut, ich mache mit, ich schwimme, auf jeden Fall schwimmen geht. Und das war auch bei uns vor der Haustür sozusagen gar nicht so weit. Und dann lief Schwimmen ganz gut und dann dachte ich, ach komm, so 90 Kilometer Rad, das ist hier meine Strecke, habe ich mein Training hinter mir, machst du auch noch mit. Und habe das noch so mitgemacht und ja, war jetzt nicht die allerschnellste, aber dachte, okay, jetzt hier noch so einen kleinen Halbmarathon, also so laufen geht irgendwie immer und den schüttelst du schon irgendwie aus dem Ärmel und bin losgelaufen und dachte, aua, das geht hier nicht. Also so einen Schmerz habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Das war wie, als hätte man, ich habe das neulich beschrieben, als hätte man so Anker in mich reingebohrt von hinten, die mich festhalten. So ein Schmerz war das. So, ich habe meine Füße nicht mehr gespürt. Ich dachte, scheiße. Mhm. Und habe mich aber da 21,5 Kilometer irgendwie durchgequält.
Trotzdem.
Ja, ich kann nicht aufhören. Das ist schlimm. Das ist, da kommt dann dieses Leistungsschwein durch. Aufgeben ist keine Option. So. Mhm. Egal, wie weh es tut. Mhm. Und bin dann irgendwie ins Ziel und war auch glücklich, dass ich es geschafft habe, natürlich mit einer unterirdischen Zeit, so wie, also was für mich eigentlich, also ich habe mich eigentlich eher geschämt dafür lange. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und dann eine Woche später war es natürlich alles noch viel, viel schlimmer, weil natürlich auch Muskelkater dazu kam. Und dann habe ich in meiner Brust so ein, also wie so eine, es war kein Knoten, das war quasi wie eine Schwellung gefühlt. Und dachte, komisch, also ich bin ein Vorsorgeverfechter in dieser Hinsicht, gehe ganz regelmäßig zur Krebsvorsorge. Und meine Frauenärztin schickt mich immer zum Sonografieren, weil ich so festes Brustgewebe habe und so, und weil, ne, sicher ist sicher. Und war da im April das letzte Mal. Und wir hatten September. Ja, also nicht mal ein halbes Jahr. So. Und dachte, okay, also Brustkrebs habe ich nicht. Das kann es schon mal nicht sein, so für mich. Ich dachte, ich habe so neige so ein bisschen zu Zysten. Vielleicht ist da irgendwas geplatzt oder irgendwas, keine Ahnung. Und habe dann so mal meine Frauenärztin angerufen. Es waren aber gerade Herbstferien, die war nicht da. Und dachte, na gut, dann schiebe ich es noch auf. Und hatte aber so ein ungutes Gefühl. Ne? Und es wurde so von Tag zu Tag, wurde das richtig mehr. Und dachte, okay, also jetzt gehe ich mal. Jetzt gehe ich woanders hin und bin so, habe bei dem in der Praxis angerufen, wo ich immer zum Sonografieren hingehe. Das ist so ein paar Orte weiter von uns und der hat, ist so eine onkologische Gynäkologie. Ne? Und dachte, okay, der kann es als erstes ausschließen. Und ich bin da so fröhlich hingefahren, hatte am Nachmittag noch einen Kosmetiktermin und ne, wie man so, hatte noch frei, wie man so ist. Und gehe in die Praxis und habe irgendwie so ein, ja, das ist so ein ganz merkwürdigen, also so eine innerliche Unruhe. So. Und habe so mein Handy genommen und habe mal so Brustkrebs gegoogelt. Und dachte,
sollte man
so,
ja
nicht. Nee, sollte man sowieso nicht. Und dann dachte ich, okay, das passt irgendwie alles. Ne? Und dachte, na gut, jetzt gehst du da rein. Der wird dir schon sagen, ist alles in Ordnung. Und ich lag da auf der Bahre und der kam mit seinem Sonografiegerät und der war schon so still. Und dann guckt er mich an und sagt, also es ist definitiv Brustkrebs und wir müssen uns jetzt auf eine Chemo und alles Mögliche einstellen. Und ich dachte so, kann ich mal die Maske abnehmen? Also ich brauche irgendwie Luft. Hab das so am Rande alles nur so mitgenommen, war so irgendwie unter Schock.
Klar.
Ne? So, ich weiß, ich bin ins Auto gestiegen, habe meine Kosmetikerin angerufen, die wirklich gerne mag und kenne sie auch viele Jahre, aber habe jetzt nicht so ein intimes Verhältnis zu ihr, habe ihr gesagt, kann ich kommen, ich habe Brustkrebs. Also die erste, der ich das erzählt habe, aber ich war in so einem...
Ja, du musstest, ja klar.
So wie man sich sonst nicht verhält. Ja. Und das war krass, habe dann meinen Mann angerufen, der auch irgendwie sofort nach Hause gekommen ist und dann, ja, boah, was machen wir jetzt? So, also, aber mir war irgendwie klar, das ist heilbar, das wird jetzt scheiße, aber das ist nicht das Ende meines Lebens, so, mit Sicherheit nicht.
Das wusstest du sofort.
Es ist kein Todes, es wusste ich, irgendwie, es wusste ich. Und ich war im Mai noch mit meiner Freundin ein Wochenende mal an der Ostsee, so ein Mädelswochenende. Und die hat zu mir gesagt, du weißt was, ich habe geträumt, du hast Brustkrebs, das war so schlimm. Aber es war, am Ende war alles gut. Und die hat so, ich weiß nicht, ob die so eine Gabe hat, bestimmt. Die träumt öfter mal so Sachen, die irgendwie...
Am Ende dann auch stimmt.
So eine kleine Hexe. Hm? Mhm. Genau. Und das ist mir so eingefallen. Und ich dachte so, boah, krass, was ist hier los, ne? Auf jeden Fall bin ich so routinemäßig sofort ins CT geschoben worden und da hatte ich Angst, weil ich dachte, naja, also klar, ich habe einen Bandscheibenvorfall, daher kommen meine Schmerzen, ich habe jetzt hier keine Metastasen. Hatte aber auch mal am Abend davor gegoogelt, so das Schmerzbild bei Knochenmetastasen und da, also ich hätte alles unterschreiben können, hätte an alles einen Haken machen können.
Aber keine Knochen.
Doch an die Schmerzen, die du hast, so, bei Knochenmetastasen, also dieses, so. diese aufflammende,
ja,
Schmerz, der so
da.
Diffus ist, der so und den man so schwer beschreiben kann, der besonders nachts auftritt, der so, genau, das ist alles so. Und dann war das CT und dann kam der Anruf und dann hat er gesagt, so schnell wie möglich Sachen packen, ich habe schon ein Zimmer in der Klinik reserviert und bitte nicht so viel bewegen. Okay. Und dann bin ich die Sachen eingepackt und ich dachte, okay, was passiert jetzt? Sind über die Rettungsstelle quasi aufgenommen worden auf die Bruststation und da lag ich. Und dann nahm alles seinen Lauf. So, dann kamen 1000 Ärzte immer in mein Zimmer und wieder raus und wieder rein und wieder raus. Ein CT folgte, noch ein CT, MRT, Knochenszintigraphie, alles, alles ist irgendwie passiert. Hier die Biopsie vom Tumor. Ja, das war wirklich, da dachte ich, scheiße, also hier muss wirklich was schlimm sein. Und ja, so war es. Also ich habe dort in dem Krankenhaus, wo ich da war, die haben auch so eine ambulante Chemoambulanz, wo ich in Behandlung bin. Ich habe eine tolle Onkologin, die mir von Anfang an, also es war, glaube ich, die einzige, die mir irgendwie Mut gemacht hat, die gesagt hat, wir entspannen uns jetzt erstmal, wir gucken mit, was wir zu tun haben und dann haben wir ein paar Pfeile im Köcher. So, das ist nicht, also cool. Ja, so metastasierter Brustkrebs ist heute kein Todesurteil. Ne? Also auf diesen ganzen Untersuchungen kam dann quasi raus, dass meine Wirbelsäule aussieht wie ein Lochmuster. Also die Knochen ganz schön angegriffen war. Es gibt also in meinem Körper kaum noch Knochen, sag ich mal, wo keine Metastasen saßen. Also ab Halswirbelsäule, Schultern, Arme, die komplette Wirbelsäule runter, Hüfte, Oberschenkel.
Nicht dein Ernst.
Genau, sie waren alles betroffen. Und man hat so 3 kleine Läsionen in der Leber gesehen, wo man sich aber nicht sicher war. Das wurde nochmal sonografiert und da war aber eigentlich der Verdacht auf Lebermetastasen ausgeschlossen. Und da haben wir alle Juhu geschrien. Dann kam der Tumorbefund und da vor dem hatte ich tierisch Angst oder wir alle, weil eigentlich alle gedacht haben, das muss bestimmt was ziemlich Aggressives. Es hat sich aber rausgestellt, dass ich mir sozusagen die schönste Wurst in der ganzen Scheiße rausgesucht habe. so ein hormonrezeptor-positiver Tumor, der ziemlich gute Behandlungschancen hat oder mit dem man ziemlich, also wo man einfach ziemlich viele gute Waffen hat. Genau, gegen den vorzugehen. So, genau. Und da war ich erstmal super erleichtert. Ja. Mhm. Und dann kam eine tolle Therapie. Also ich bin dann, wie gesagt, in diese Wechseljahre sofort geschossen worden mit so einer speziellen Spritze, die dir so implantiert wird. Also alle 4 Wochen ist es ein ziemlicher Schmerz, aber kann man machen. Und so eine ein Hormonhemmer in Tablettenform habe ich genommen. Also ich habe so 4 Tabletten am Tag genommen und alle 4 Wochen eine Spritze für die Knochen und diese Spritze, die deine Eierstöcke sozusagen lahmlegt. Genau, das war meine Therapie. Ich habe also quasi meine Haare behalten und sah von außen aus wie ein gut siehst du aus. Siehst gar nicht so aus, als ob du Krebs hast. Also das habe ich ganz oft gehört. Ich dachte immer, ja, danke, ich werde es dem Krebs ausrichten. Aber ja, genau das haben wir eine Weile gemacht. Es war diese Zeit dann im Rollstuhl auch, weil Bestrahlung auch ziemlich hart war.
Ja, klar.
Ja. Und dann habe ich mich aber, wie gesagt, relativ schnell wieder gut erholt. Und nach dem ersten Staging im März, Ende März, da konnte auch endlich diese Krawatte ab. Also ich hatte so eine Orthese um den Hals, das war furchtbar. Hat man leider, die Knochen und so war alles rückläufig. Der Brusttumor wurde auch kleiner und weicher. Aber die Metastasen in der Leber waren dann tatsächlich Metastasen und die sind auch gewachsen. Also das heißt, die sind ganz schnell resistent geworden gegen diese Therapie, die ich nehme. Mhm. Genau. Also wir haben nochmal 3 Monate abgewartet, weil manchmal gibt es auch so einen Pseudoprogress. Also gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Ja, es sind dann aber, also es hat... Es war kein Pseudoprogress, die sind gewachsen. Ich musste dann sozusagen zur Leberbiopsie. Und dann hat man erkannt, dass die eine andere Biologie schon haben, also sich verändert haben. Krebszellen haben ja irgendwie die Wahnsinnsgabe, sich so zu verändern. Also die wollen überleben um jeden Preis. Und genau das ist passiert. Also die haben sich verändert, schlagen also nicht mehr auf die Therapie an. Und deswegen brauchte ich dann doch eine Chemotherapie. Und eine Antikörpertherapie, wurde mir so ein Port implantiert und all das, was ich mir hart erkämpft hatte, sozusagen, dachte ich, geht jetzt wieder den Bach runter.
Das war dann, du sagst, die Info war ja nach dem Sommer, also Anfang Herbst.
Genau, 12. Oktober war meine Diagnose. Genau.
Und dann bis zum März war das alles irgendwie überschaubar und sehr hoffnungsvoll.
Richtig.
Und dann
nochmal
die Info, nee, wir müssen jetzt hier nochmal einen anderen Weg einschlagen.
Genau, ja. Und das war auch, also eins der einschneidendsten Dinge war, dass so meine Onkologin immer gesagt hat, so Knochenmetastasen können wir total gut kontrollieren. Ne? Also da hat man, da sehen wir uns hier noch Jahrzehnte. Also so, oder wir haben gute Chancen da drauf. Ne? So, wenn die Dinge in den Organen sind, wird es schwieriger. Meine Onkologin ist jetzt nicht so eine, die gerne mit Zahlen und so arbeitet. Die findet Statistiken, das sind alles so Statistiken. Ne? Die sagt immer, also wir wissen jetzt, dass sie wahrscheinlich das Sterbealter einer bundesdeutschen Durchschnittsfrau von 87 nicht erreichen werden. So, aber mehr Prognose gibt sie nicht. Und das finde ich auch total gut. Ne? Und wir, also 87, ja, also meine beiden Großmütter sind weit über 90 geworden. Das ist auch kein Vergnügen, muss man auch mal sagen an der Stelle. Aber ich bin lange davon ausgegangen, eigentlich bis zum 12. Oktober 22, dass mir das genauso, also das wird auch mein Leben so. Ne? Mhm. Ich werde ganz alt und so und ja. Mhm. Und das ist schon scheiße, wenn dir einer sagt, nee, so sicher wie das Abend in der Kirche ist es gar nicht. Also da kommt man schon so ins Grübeln. So.
Na klar.
Mhm. Ja. Und stellt gewisse Dinge in seinem Leben um. Also setzt Prioritäten irgendwie anders. Ja.
Voll.
Ja. Ja. Ja, und das letzte Jahr war sozusagen geprägt von Chemotherapien und Haarverlust und dieser ganze andere Scheiß, der sozusagen so eine Krebstherapie mit sich bringt. Ja, so ein Port, so eine, ist alles irgendwie gruselig, ja. Aber man macht es so mit. Also, was bleibt dir auch übrig? Ja.
Du sitzt ja jetzt hier, deine Augen strahlen. Also erklär mir mal bitte, was dich da durch diese Zeit gerettet hat.
Das Wissen, dass ich das irgendwie, dass ich das schaffe. Ich fühle mich irgendwie getragen trotzdem. Ich bin fröhlich evangelisch, aber jetzt nicht oberfrömmig. Ne? Also ich habe so meine Zweifel mit verschiedenen Dingen. Habe aber ein unheimliches Vertrauen in mich. Und das hat auch damit zu tun, dass ich diese Mitteldistanz gelaufen bin, obwohl es mir so schlecht ging, obwohl ich eigentlich so kurz vor Genickbruch war. Also die Orthopäden in meinem Krankenzimmer, die haben mal gefragt, sie haben noch einen Ironman gemacht? Sag ja, aber nur eine Mitteldistanz. Also nicht keine Langdistanz, ich wollte das so ein bisschen abmildern. Da waren die ein bisschen irritiert und geschockt. Und irgendeiner von den Ärzten kam dann aber nochmal zu mir und hat gesagt, wissen Sie, ich glaube, der Sport hat sie aber auch gerettet. Also ihre Muskulatur und so. Ich meine, man läuft ja nicht auf seinen Wirbelkörpern, ja, aber ne, dieses Training, diese Muskulatur, diese Haltemuskulatur wird mich bewahrt haben davor. Klar, ich meine, ich habe mich natürlich auch einem wahnsinnigen Risiko ausgesetzt, was ich, hätte ich das gewusst, natürlich nie gemacht hätte. Also einmal mit dem Fahrrad zu fallen und in den Klickern festzuhängen, weiß ja selber, ist ja bestimmt auch schon passiert. Ja. Das wäre es gewesen. Also, ja.
Okay, aber das beantwortet noch nicht so ganz die Frage. Also du sagst, also es gibt etwas, was dich immer irgendwie in der Tiefe getragen hat. Jetzt bist du ja aber mehrfach gechallenged worden. Also es war ja dann nicht so einfach und dann wurde es ja nochmal schwerer. Und dann kommt ja doch immer wieder die Frage und der Test, das ist wie so ein Test, also ein Lebenstest. Also wie sehr glaubst du wirklich an dich, war das die Frage oder in das Leben oder in was?
Also ich glaube, und das kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen. Ja. Ich glaube mittlerweile, dass ich unheimlich stark bin. Das habe ich lange nicht. Also das ist wirklich tatsächlich so eine Erfahrung. Ja, also ich war schon immer irgendwie gut unterwegs. So. Also ich hätte jetzt nie von mir behauptet, ich bin eine unheimlich starke Frau. Im Gegenteil. Also es gibt schon so Dinge, wo ich mich gerne zurückgezogen habe. Wenn mir früher jemand gesagt hätte, du wirst mal ganz, ganz krank, wäre ich sofort tot umgefallen, einfach aus Angst. So. Und diese ganzen schlimmen Erfahrungen, diese angstmachende Diagnose, dieses lebensverkürzende, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo die Medizin einfach für mich nichts mehr machen kann. Das so zu verstehen, macht ja was mit einem, aber das macht dich unheimlich stark. Du nimmst das an. Also ich nehme das an. Ich nehme das an und denke mir, okay, aber bis dahin ist noch ganz viel Zeit, das weiß ich einfach. Also ich weiß, kann dir immer noch nicht sagen, ich werde hundertprozentig an Krebs sterben. Kann ja auch irgendwas anderes passieren noch. Ich werde aber mit ihm sterben, das mit Sicherheit. Und dazwischen ist noch ganz viel Leben. Und auf das habe ich unheimlich viel Bock. Und so beantwortet das das irgendwie? Ich weiß es gar nicht. Ja,
ja. Mhm. Und also ich würde gerne da noch ein bisschen nachhaken. Mhm. Also, okay, du hast von dir selbst behauptet, ne, oder konntest vorher nicht sagen, ich bin jetzt die Starke. So, jetzt hört man dir zu, was du so auf einer physischen Ebene schon umgesetzt hast und sagst, okay, also die auf einer physischen Ebene ist sie unfassbar stark. So, ne? So. Triathlon machst du jetzt nicht mal mit links. Muss man dazu sagen, als Frau, also das muss man auch dazu sagen, ja. Auch da gibt es ja nochmal definitiv eine Unterscheidung zu machen, die wir vielleicht nicht gerne hören wollen, aber die einfach aus biologischen Grundlagen heraus ein Fakt ist. Dann gibt es ja die emotionale Stärke. So. Mit welchen Emotionen bist du in diesem Tagen, Wochen, Monaten konfrontiert wurden, die dir neu waren, und wie bist du da in diese emotionale Stärke hineingewachsen, würde ich jetzt mal sagen, obwohl du es vielleicht schon vorher warst, aber gar nicht dir bewusst warst darüber, dass du es warst.
Ist auch eine Möglichkeit. Also an Emotionen ist mir so alles begegnet. Und das ist tatsächlich heute auch noch so, aber ich kann es, glaube ich, ein bisschen besser filtern. Ne, es ist auch nicht so, dass ich so jeden Tag wie Jeanne d'Arc durch die Gegend fliege und sage, heute rette ich die Welt und nein. Und mich selbst und überhaupt, und das Leben ist ganz wundervoll. Das ist natürlich auch, ich sitze auch ganz oft und weine und bin verzweifelt und traurig und also alles ist dabei. Ne?
Das ist so.
Das ist so, das ist so. Das ist, na klar, also, und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar.
Menschlich.
Menschlich, genau. Und es geht auch jedem anderen, der jetzt keine schlimme Krankheit hat, genauso. Also ich würde sagen, ich bin ganz normal, ein ganz normaler Mensch mit all seinen Emotionen. Ich habe die nur, also die sind so, da fehlt mir irgendwie das Wort, die sind so ungefiltert, die sind so krasser. Also ich habe die und ich habe kein anderes normales Leben mehr um mich herum. Also mir fehlt so ein bisschen, also ja, ich kann mich manchmal zu viel darauf konzentrieren. Ich glaube, das ist es einfach, ich habe so viel Zeit. darüber nachzudenken. Ich glaube, wenn man so in seinem Alltag ist, wenn man einen Fulltime-Job hat, zwei Kinder, Sport macht, die Freunde trifft, also so ein ganz buntes, ausgefülltes, ich habe nebenbei noch studiert, also es gab da so an jeder Ecke irgendwie mein Tun. Und das habe ich nicht mehr. Das ist mir alles, das ist ja alles weg. Es hat mir alles dieser Arschlochkrebs genommen, sozusagen. Bin nicht mehr in der Lage, den ganzen Tag zu arbeiten. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Ich bin auch aktuell noch krankgeschrieben, sozusagen. Ich habe das alles, also dieses normale Leben, das ist weg. Und das ist jetzt hier mein Neues. Also ich und der Krebs, sozusagen, oder der Krebs in mir und ich und der manchmal verzweifelte Versuch darum, sein Leben wieder aufzubauen. So. Und das gelingt mir an manchen Tagen richtig, richtig gut. Da ist das überhaupt gar kein Thema. Da kann ich damit richtig gut umgehen. Dann gibt es Tage, da funktioniert es ganz, ganz schlecht. So. Dann bin ich traurig, verzweifelt, möchte weinen, will keinen sehen, will mich auch nicht bewegen, habe überhaupt gar keinen Bock. Ich habe aber trotzdem bin ich Mama und habe irgendwie eine Verpflichtung, in Anführungsstrichen, doch meinen Tag zu gestalten. Und das mache ich dann auch. Also ich versuche es irgendwie manchmal auch zu verdrängen, echt. Also manchmal kann ich auch darüber nicht nachdenken. Und manchmal will ich mich einfach dieser depressiven Phase hingeben. Auffällig ist, dass es immer so kurz vorm Staging ist. Also, ne, so, wie schlägt die Therapie an? Ist alles gut, alles schlecht? Was kommt jetzt auf mich zu? Und weil es, also so die letzten Monate sind ja geprägt von, wir müssen jetzt noch mal eine Schippe drauflegen und das ist noch nicht. Und jetzt ist gerade wieder Therapiewechsel. Ist ein bisschen nervig. Ich wünsche mir da so ein bisschen Ruhe. Und wenn das aber läuft, dann kann ich mich auch viel besser entspannen und damit viel besser umgehen.
Also um da vielleicht auch mal ein paar Persönliches von mir zu teilen. Also was ich, wenn ich dir so zuhöre, ohne diese Diagnose zu haben, ja, aber beobachte oder wahrnehme, wenn du so sprichst, dann ist es im Vergleich so auf jeden Fall ein ähnlicher Prozess, dass ich durch mein Tun oder durch die vielen Dinge, die so im Leben auch durch meinen Aktionismus und auch immer schon in Bewegung sein wollen, teilweise keinen Raum hatte, nämlich auf einer emotionalen Ebene, sich auf unterschiedlichste Weise jetzt auch in meinem Leben sich so mehr durch gewisse Themen diese Emotionen sich so ein bisschen die Berechtigung zurückgeholt haben, auch da sein zu dürfen. Und das ist so die Erkenntnis, die ich habe, dass ich einiges auch weggedrückt habe unbewusst, dass ich Sachen nicht fühlen wollte aus Gründen. Also da gibt's keine Bewertung. Da gibt's nicht, das war richtig oder falsch, sondern das hat Gründe. Und aber auf eine so ganz intelligente Weise, universelle Weise, diese Lebensintelligenz, kommt die und lädt ein und forciert aber auch bei Menschen, wie bei mir, die es ein bisschen härter brauchen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal so wirklich in Anführungsstrichen, bis sie es wirklich checken und fühlen und sagen, okay, jetzt höre ich wirklich hin. Und habe verstanden, dass das mit zu diesem Prozess gehört. Da will was durchfließen. Da will was auch Raum haben. Da will auch etwas sein dürfen. Also ich erinnere mich an diesen Spruch, den du gesagt hast, als wir uns das erste Mal, und das waren die einzigen 5 Minuten, die wir uns kurz gehört haben, glaube ich, nur über Sprachnachrichten, dass du gesagt hast, ich kenne mich eigentlich sonst immer so als ganz heiteren und lebensfrohen Menschen und jetzt irgendwie soll hier auch noch was anderes sein. Als wäre das auch auch die Bedingung schon fast, dass sich das alles mit ausgleicht und auch da sein darf. Also weil eine Traurigkeit zum Beispiel ist ja auch ein Gefühl, das eine Berechtigung hat. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ne, wie lange bleibt man darauf hängen oder kann ich diese Emotionen wirklich surfen, gerade wenn sie in so einem, in so einer immensen Power da dich auch überrollen? Und ich denke mir so, ja, vielleicht überrollen sie dich auch, weil da so viel Stärke ist, weil du es kannst. Weil die Kapazität, du als Gefäß irgendwie, keine Ahnung, in diesem Leben, das packst, das kannst, in der Intensität auch zu dir will. Und deshalb so auf dieser emotionalen Ebene, also bin ich jetzt gerade sehr, macht mich das nachdenklich und gleichzeitig aber auch, denke ich mir, ergibt das auch ganz viel Sinn. Und vielleicht auch dieses, was du sagst, ne, diese Annahme, dass es so ist, der zumindest das, was ich beobachte, je schneller ich annehmen kann, umso geschmeidiger fließt es auch dann durch mich und löst es sich auch wieder auf. Kannst du das?
Ja, kann ich gut annehmen. um beim Annehmen zu bleiben.
Krass. Ja. Jetzt waren das viele Worte meinerseits, aber kannst du was damit anfangen und was hörst du, wenn ich so drüber spreche? Also was macht das mit dir?
Das ist schon interessant. Also ich habe das so noch nicht so gedacht, aber das kann gut sein. Mhm. Es ist, ja, es kann gut sein. Ich glaube, ja, du hast ja mehrere Möglichkeiten sozusagen, mit vielen Sachen umzugehen.
Voll.
Ne? Aber ich glaube, das Beste ist trotzdem, bei dir zu bleiben und deinen Weg zu gehen und mit, also so, ne, das, was so aus dir herauskommt, wie du es bearbeiten willst oder damit umgehen Voll. Willst, das ist auch der richtige ja. Weg. Ne? Ja. Also so, da kann dir 7-mal jemand sagen, du musst es aber rauslassen, wenn du es nicht rauslassen willst. Kommt ja, das genau.
Das
kommt,
funktioniert ne, nicht.
Richtig, ne? So, mhm. Ja. Ja, und das, also, das ist schon, ja, ist schon, das ist eine große Herausforderung, aber auch immer so permanent so auf sich zu hören oder bei sich zu sein.
Ne? Absolut.
Ja, ja. Absolut. Ganz besonders, wenn man eher dazu neigt, auf die Befindlichkeiten seiner Mitmenschen zu achten. Das ist so eher so mein Typ.
Mhm. Hm.
Sich selbst immer nicht so, ja, nimmt es jetzt mal nicht so wichtig.
Ja,
so,
ja.
Nimmt es, gibt dem mal nicht so viel Raum. Hm. Ja.
Dann ist es wahrscheinlich gerade jetzt dran, dass du dir jetzt auch ne, Raum nehmen musst. Also ist die Einladung.
Das, Halleluja. Das ist, genau, das ist die sozusagen die, das ist der, das die, die Vereinsmitgliedskarte, die Dauerkarte ohne Kündigung.
Genau, ja. So eine absolute Aufforderung.
Ja. So. Hm. Ja. So ist es.
Und ich sag mal so, daraus erwächst ja dann auch so eine sehr, also mentale Stärke. Also im Sport ist es also nichts besser als in einem Sport, irgendwie sich die mentale Stärke zu trainieren.
Absolut.
Und deswegen vielleicht auch das Feedback dieses Arztes.
Ja.
Das hat sie nicht vielleicht nur auf einer Knochenebene, physischen Ebene gerettet, sondern ich würde mal sagen, auf einer mentalen Ebene. Ja. Ja. Absolut. Du hast dich sozusagen vorbereitet.
Ich habe mich vorbereitet. Ich nehme das ganz oft, also ich habe wirklich ja nackt und verlassen in diesen riesigen Maschinen gelegen, Alter. Mit wirklich mit radioaktiven Mitteln, damit du irgendwie besser strahlst in deinem Körper. Und du denkst da wirklich, also jetzt bist du echt am Ende angekommen. So. Und das, ich habe mich immer darauf fokussiert, okay, das, du schaffst es, du kannst es, das ist gar nicht so schlimm. Das, ne, da, das hört dann auf, dann, ne, also da musst du jetzt durch. und du hast schon Schlimmeres erlebt. Das hat mich tatsächlich da so ein bisschen durchgetragen, in Anführungsstrichen, aber ich konnte mich da gut drauf konzentrieren. Ähnlich war es, also so Bestrahlung ist jetzt auch nicht so ohne. Besonders wenn deine Halswirbelsäule bestrahlt wird, dann kriegst du so eine Maske angefertigt. Da wird dir so ganz warme Kunststoffflüssigkeit irgendwie ins Gesicht gegossen, die sich dann so anpasst an dich. Und mit der wirst du dann quasi an den Tisch getackert, damit du dich nicht bewegst. Also weil es natürlich nur in deinem Interesse, weil so eine Bestrahlung, wenn die da in diesen sensiblen Organ was anderes trifft, ist auch scheiße. Von daher machst du das schon mit. Aber wenn du da unter Platzangst leidest, dann ja, musst du dich ganz weit weg beamen, mental.
Krass.
Ja. Das war eine brutale Erfahrung, wirklich. Also,
voll.
Ja, voll. Aber es hat mein Leben gerettet. Also ich bin diesen Maschinen und diesem Ganzen trotzdem immens dankbar, dass ich das machen, also dass diese Möglichkeit überhaupt da ist. Ja. Und also diese zauberhaften Menschen, die dort arbeiten, die dir die Hand halten, die mit dir reden, die dir sagen, das machen wir jetzt. Und ich bin zwar nicht in dem Raum, aber wir reden die ganze Zeit. Ich beruhige sie. So, das ist wirklich, also nochmal so einen wahnsinnigen Dank an all diese Menschen, die in diesem Pflegesystem arbeiten. Also toll, ja.
Wahnsinn, ne? Das ist ja. Wirklich engelnd.
Hm? Absolut, ja. Absolut, ja. Ich weiß auch, ich lag ja tatsächlich fast 8 Wochen im Krankenhaus. Und er hatte ja Bettruhe mit dieser Orthese und ganz schlimm und war so traurig, weil mir mein Hund auch wahnsinnig gefehlt hat. Und ja, die Schwestern haben das auch mal organisiert, dass mein Mann durch den Hintereingang mit meinem Hund kommt. Und ich habe denen aber gesagt, also wir haben jetzt hier nicht so einen Pfiffi, den man sich unter den Arm klemmen kann. Wir haben schon eigentlich einen Pony. Ja, aber das haben die organisiert. War gar kein Thema. Es war toll. Ja, also das ist schon großartig. Also auch wenn du wirklich krank bist und schlimme Ängste hast und aber trotzdem so nette Menschen triffst, ja, das macht schon was mit dir, als wenn du da irgendwo rumliegst und sich keiner um dich schert.
Na ja, klar. Na klar. Was ist denn der erste Gedanke, wenn du morgens aufwachst?
So eine Scheiße. Echt, das ist ja immer noch. Das ist, ich denke immer, ah, das war doch kein Traum.
Ja, ne?
Das ist leider immer noch der erste Gedanke. Und das ist auch, wenn mich einer fragen würde, was ich mir wünschen würde, ich würde mir wünschen, mit Leichtigkeit aufzuwachen. Also mit dieser Unbeschwertheit. Ja. Ne? Das Leben war vorher auch nicht super leicht und easy peasy. Wir hatten auch unsere Sorgen, auch so eine Ehe ist nicht, läuft nicht immer linear großartig. Ja, ne? Mit zwei kleinen Kindern ist man irgendwie voll eingespannt und so. Aber es war unbeschwert. Also ich hatte nicht dieses ach, da ist ja was. So. Mhm. Ich bin ja übrigens Palliativpatientin. Das ist auch so ein Wort, was ich hasse, weil ich mir gar nicht vorkomme wie eine Palliativpatientin. Ich bin aber eine.
Bist du ja?
Ja.
Also das wird dann so benannt.
Genau, genau. Ich verstehe das zwar nicht, weil, also ich kann nicht mehr, ich bin unheilbar. Ja, das, da gehe ich mit. Also noch, ich sage immer, ich bin noch nicht heilbar. Mhm. Aber jeder Diabetiker sozusagen ist ja auch wird auch nicht mehr gesund und ist auch abhängig von Medikamenten sein Leben lang. Und er ist chronisch krank. Aber mit Krebs oder metastasiertem Krebs bist du eben ein Palliativpatient. Und das, dieses Wording
macht ist, natürlich was. Framed ja, natürlich absolut, in eine Richtung, absolut. Die man...
Nee, deswegen sage ich immer, ich bin chronisch krank. Das gefällt mir besser als Palliativpatientin. Aber manchmal benenne ich das tatsächlich auch so, um es mir mal wieder selbst so zu... also zu vor Augen zu führen. So, ne? Oder eben auch, um ein bisschen Mut zu machen. Hey ja, ich bin Palliativpatientin, aber ich bin so lebendig wie noch nie und ich habe es auch vor, noch ein paar Jahre zu bleiben. Und dass die Zeit, die mir jetzt hier bleibt, fröhlich zu genießen. Also und jetzt auch nicht wie im Disney-Film, ne? Und ganz wundervoll und ich habe jetzt nur noch tolle Momente. Nee, auch mit seinen ätzenden Seiten zu genießen. Also auch so, ne, sich zu streiten, sich ne, irgendwie zu scheitern und so. Das ist ja ist auch Leben, es gehört auch dazu. Das muss man auch nehmen. Natürlich gefallen mir die schöneren Seiten besser, logisch, ne? Keine Frage, aber ja, so ist es.
Hast du das Gefühl, dass du dich da durchträgst oder hast du das Gefühl, dass du auch noch andere Menschen, die dir nahestehen, da auch noch mit durchträgst?
Unheimlich. Also meine Familie ist mein totaler Halt und meine Kinder, das ist so ein bisschen, meine Kinder sind einerseits auch so meine Achillessehne, ne? Also ich bin zuallererst immer irgendwie Mama, ne? Keine Frage und kenne gar keinen schöneren Job, als Mama zu sein, wirklich. Und finde es komplett unfair und scheiße, dass ich vielleicht nicht erleben werde, wie meine Kinder erwachsen werden. Also, dass ich nicht, das ist auch so, das ist wirklich meine größte Angst, dass ich nicht da bin, wenn sie mich mal brauchen. Dass ich das vielleicht nicht miterlebe, wenn sie ihre Schule zu Ende machen oder ob sie mal studieren oder was auch immer aus ihnen wird. Das finde ich scheiße und unfair. Und da kann ich sofort wieder in Tränen ausbrechen. Und auf der anderen Seite sind sie da und dafür, ne, dafür lohnt sich so ein Kampf. Dafür lohnt es sich, sich da hinzusetzen, jede Woche so einen Beutel Chemie in sich zu pumpen und zu denken so, ihr kleinen Arschlochzellen, nicht mit mir. Ich möchte so lange wie möglich hier sein, uneingeschränkt hier sein und irgendwie alles erleben dürfen, was dazugehört. Ja. Und wie gesagt, meine Tochter ist großartig, aber eben auch gerade so mitten in der Pubertät. Das auch eine spannende Zeit. Und sie ist total pubertär. Und dann denke ich, oh, Gott sei Dank. Also diese ganze Geschichte, dieses Ganze macht ja auch was mit meinen Kindern. Ne?
Deshalb frage ich. Ja.
Richtig. Wir versuchen, also wir haben sie von Anfang an mit ins Boot genommen. Wir haben ihnen die Wahrheit erzählt, wie es um mich steht, wie es aussieht und dass wir auf manche Fragen eben auch keine Antworten haben. Und das ist total, also ich sag mal, okay, die wachsen da so rein, ne? Und die haben, glaube ich, nicht das Gefühl, dass wir ihnen was verheimlichen, sondern wissen immer Bescheid und fragen mich auch oft, wie es mir geht. Und wir weinen auch oft zusammen, auch das passiert. Aber wir haben für ein stinknormales Leben. Und ja, gerade wenn wir irgendwie über irgendeinen Therapiewechsel oder sowas reden und oh, das kommt jetzt auf mich zu und dann sagt irgendeiner meiner Kinder, aber ich brauche noch neue Schuhe, dann denke ich, ey, alles gut. Die sind irgendwie, ne, die sind so, wie sie sind und auch noch Kinder. Und meine Tochter wird trotzdem ein kleines pubertierendes Ding und schmeißt die Türen und da fallen schon auch mal Worte, wo ich denke, oh, ja, aber alles gut. Also das.
Also gut so.
Gut so.
Oder?
Absolut ja. Gut so. Alles richtig gemacht, in Anführungsstrichen. Ja. Oder es fühlt sich normal an. Oder es ist eben jetzt auch unser Normal. Ne?
Also ja, es ist zum Normal geworden.
Genau. Diese heile Weltvorstellung ist irgendwie so. Ah, nee, wir haben das und wir haben das alle angenommen. Im Laufe dieser Zeit, ja. Ich glaube, die Kinder am schnellsten, so, ja.
Dein Mann?
Ja, auch der ist so ein, der hat gut funktioniert in der ersten Zeit, so, ne, der hat irgendwie alle aufgefangen, meine Eltern, hat sich um die Kinder gekümmert, alles das, was ich so gemacht habe, damit hat er irgendwie eine Aufgabe gehabt, der ist dann so nach und nach später emotional übermannt worden. und ich habe mich auch eine Weile gar nicht so in ihn reinversetzen können, weil ich mit meiner Situation irgendwie genug zu tun hatte. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich es bin. Also ich könnte es nicht aushalten, wenn es eins meiner Kinder wäre. Wirklich nicht. Und wenn es mein Mann wäre, wäre es für mich auch ganz schlimm. Also ich könnte auch diese Rolle, die er hier so bekleidet als Partner, nicht so gut meistern. Also gut, das sage ich jetzt, aber ich habe auch vor ein paar Jahren gesagt, sag mir, dass ich mal schlimm krank werde und ich würde tot umfallen. Also, ne? Aber
ja, ich verstehe.
Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, hättest du es lieber dann, ne? So, nee, so ist es nicht. Also Krebs trifft nicht nur dich, sondern es trifft deine ganze Familie. Das ist irgendwie so. Und jeder hat da sein Päckchen so dran.
Voll.
Mitzutragen, ja.
Aber es klingt auch so ein bisschen, Franzi, wenn du das so sagst, wie, naja, dann lege ich mich halt, also dann ist das die nächste Challenge, die ich hier annehme. Lieber nehme ich sie an als ihr und weil ich mich schon da auch gut vorbereitet habe im Sinne von, ja, gut geübt bin, na, dann lass mal sehen. Also dann mache ich das jetzt, weil ich muss. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber dann gehe ich jetzt, dann mache ich das jetzt, auch für euch. So. Dann mache ich es lieber für euch,
ja,
als ja, irgendwie hier eine andere Version dieser, ja, Geschichte. Und ja, dann wollen wir mal sehen.
Ich bin lieber aktiv als nur der Zuschauer. Ne?
Da wollte ich gerade sagen, dass das...
Dummerweise ist meine Rolle gerade echt scheiße. Ja. Also ich könnte die nochmal tauschen. Aber nee, aber genau so ist es. Ich mache es lieber selber, als dass ich es aushalten könnte, nichts zu machen, nur da zu sein. So, ja. Ja, und wie gesagt, also es wäre schlimm, das war auch immer so mein Trost im Krankenhaus. Lieber ich als eins der Kinder. Ne? So, das wäre, also, das ist, ja, wäre für mich nicht aushaltbar.
Wenn du sagst, lieber ich mache es, so was kannst du jetzt aktuell machen? Kannst du es mal zusammenfassen? Was liegt in deinem Bereich des Machens?
Eine ganze Menge eigentlich. Also erstmal meine positive Einstellung zu dem Gesamten aufrechtzuerhalten.
Wie machst du das?
Ein bisschen Psychohygiene zu betreiben.
Ja, wie machst du das?
Ich habe eine gute Freundin auch über Social Media kennengelernt, in dieser metastasierten Brustkrebs-Community, mit der ich mich viel austausche. Die Celine, liebe Grüße, die hört nämlich das bestimmt irgendwann. Mhm. Das gibt mir ganz viel Kraft, so, und wir tauschen uns so aus über ganz normale Dinge, aber eben auch über so Dinge, die uns so betreffen.
Also sie ist auch selber betroffen?
Sie ist selber betroffen, genau.
Und du bist eingestiegen, als du dann quasi die Info hattest, hast du dann auch Räume gesucht oder Gruppen gesucht, ja, an die du dich wenden kannst?
Ja.
Was ja auch nicht selbstverständlich ist.
Nee, ist auch nicht. Und das war jetzt auch nicht so wirklich mein Plan. Aber trotzdem, man guckt ja so mal. Und Social Media bietet da echt eine Plattform. Und das ist tatsächlich das Gute. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Social Media Freund, überhaupt nicht, so gar nicht, auch keiner, ja, der sich gerne so öffentlich nach außen stellt. Und mittlerweile, also ich hatte auch, mein Kanal hieß auch gar nicht Krebsathletin sozusagen, sondern eigentlich Travel with my Great Dane sehr lange. Also, weil wir haben ja eine deutsche Dogge, die man ja auf Englisch Great Dane nennt.
Das wusste ich gar nicht.
Siehst du? Da heißt ja Bildungspodcast. und als wir in Spanien waren, in unserem Urlaub, mit unserem kleinen Bus, dem Dachzelt und der Riesendogge, haben wir ein Auto gesehen, was so ein umgebautes, sehr stylisches Wohnmobil mit so einer riesen Lackierung Travel with my Cat. Da musste ich nur milde lächeln. Das kann ja wohl jeder mit so einer Katze. Genau. Und wir haben den dann mal auf Instagram gesehen und der hatte, was weiß ich, Millionen Follower und dann dachte ich, na, also sowas kann ich auch. So Challenge accepted. Und genau, also eigentlich sollte dieser Kanal sozusagen unsere fröhlichen Reisen mit der deutschen Dogge Frieda dokumentieren, aber es kam dann irgendwie anders, ja. Und über diese Social Media Kanäle aber gibt es wirklich eine tolle Community, die unheimlich für Austausch sorgt oder auch Mut macht, ne, zu sagen, ja, klar, es gibt, also unsere Prognosen sind jetzt alle nicht toll, aber akzeptier die nicht. Nimm die Diagnose an, aber nicht die Prognose. So.
Ja.
Und es gibt,
mega.
Genau, da gibt es wirklich tolle, tolle Menschen da draußen, die dann auch so ihre Geschichte teilen und das macht was. Und ich habe dann das auch vorsichtig versucht und habe festgestellt, wie heilsam das für mich ist, das mal so aufzuschreiben und nach außen zu zeigen und habe durchweg positive Rückmeldungen von anderen Betroffenen bekommen. So, wow, krass und cool, dass du das teilst und das macht mir ganz viel Mut. Und dachte ich, ja, das ist irgendwie, ja, okay, das ist jetzt scheinbar meine Berufung, will ich nicht sagen, aber ich glaube, also
das ist der Auftrag.
Genau, das ist irgendwie, ich, ja, genau. Aber so jetzt nicht nur, um anderen Menschen irgendwas Gutes zu tun, das ist auch für mich selbst.
Ja, das ist die ehrlichste Ansage. Also ich glaube, wir tun nichts nur für die anderen, sondern es gibt immer auch einen eigenen.
Absolut.
Und das ist ja auch völlig berechtigt. Also sorry.
Ja.
Du kannst ja im Grunde auch machen, was du willst. Die Freiheit hast du ja. Und wer es nicht mag, der kann ja auch wieder gehen.
Ne? Ja, kann's.
Der kann rüber switchen.
Richtig. Richtig, genau. Mm. Also das mache ich so, Austausch mit Betroffenen. Das ist unheimlich wertvoll für mich. So. Was ich sonst so mache, ist natürlich, ich habe mich schon immer gesund ernährt. Jetzt, glaube ich, mache ich es noch mal mehr, würde ich sagen. Obwohl, ja, also ich schon auch super gerne Schokolade esse. Und ich weiß es nicht so gesund, aber das gönne ich mir tatsächlich trotzdem, weil ich denke, ja, man muss jetzt auch nicht leben wie eine Heilige. Ich trinke auch noch trotzdem mal ein Glas Wein, wenn ich Bock darauf habe. Punkt aus, lass mir nicht nehmen. Und so ernähre mich natürlich trotzdem gesund, habe ich schon immer. Wir sind Sportler, irgendwie achtet man da ja schon von Hause aus mehr drauf. Ich gehe jeden Tag Eisbaden, das ist jetzt neu, das habe ich für mich erkannt, das ist großartig. So Training, was geht. Aktuell habe ich ziemliche Therapie-Nebenwirkungen so an Schmerzen. Mein Knie stresst unheimlich und meine Schulter, was sozusagen schon zwei meiner Sportarten extrem ausschließt, nämlich Laufen und Schwimmen. Das kann ich tatsächlich gerade sehr, sehr wenig. Radfahren geht gut. Und Eisbaden.
Und Eisbaden.
Ja, genau, das hilft. Ja, das würde ich so machen, würde ich sagen, hilft mir für meine eigene Gesundheit oder das dazu beizutragen und versuchen, schöne Erlebnisse zu schaffen. Ne? Also wie gesagt, das Leben an sich ist nicht nur bunt und wow und Glitzer-Instagram-Bilder, sondern...
Wer hat das, ne? überhaupt, wer hat, das, wer überhaupt? Hat das überhaupt jemals irgendwie in unsere Köpfe gebracht? Ne? Also ja. das muss man ja einfach dazu sagen. Also hätten wir dieses Bild nicht, dass es immer gut sein müsste, dann würden wir vielleicht auch schneller in die Akzeptanz gehen.
Ich habe so eine leise Idee, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie nach heute. Ne? Also so Märchen und so haben einen irgendwie auch so ein Bild zeichnen lassen, wie es...
Voll.
Ja, ja, voll. Na, wie es sein könnte oder sein sollte.
Und Hollywood hat weitergemacht.
Absolut. Ja, und wir sind ja da scheinbar da auch irgendwie, wir springen ja auch drauf an. Ja. Das ist ja auch eine schöne Vorstellung.
Ja,
so.
Klar.
Genau, aber ich habe wirklich gelernt, dass auch das Blöde im Leben auch seinen Wert hat. Also absolut.
Wusstest du das auch schon vorher?
Ich würde mal frech behaupten, ja, aber nicht so intensiv. Ja, also ich war schon immer irgendwie ein achtsamer Mensch, so, der sehr dankbar war für Kleinigkeiten. Also alleine schon so diese, so eine Familie zu haben oder so privilegiert zu leben, so, das hat mich schon, also ich wusste schon vor meiner Krankheit gewisse Dinge sehr zu schätzen, würde ich sagen, aber ja. Aber jetzt noch mal extremer.
Das wollte ich jetzt fragen. Also du hast ja gesagt, ne, dann setzen sich die Prioritäten neu. Die Essenz wird klarer. Es fallen vielleicht auch Sachen hinten runter, die nie wichtig waren, die man sich noch erzählt hat, wie wichtig sie sind.
Absolut.
Was ist dir vor allem klar geworden oder noch klarer als...
Das Leben endet mit dem Tod.
Scheiße, das ist sowas, was wir, also das ist halt genau das. Ne? Das ist halt, man will es nicht.
Nee, man will es. Man will es nicht. Man denkt ja da auch nicht permanent drüber nach.
Ist auch gut, dass wir nicht ständig drüber nachdenken.
Ist auch absolut gut. Aber man sollte wissen, dass man aus dieser Nummer hier nicht lebend rauskommt. Ne? Und das hilft manchmal. Also das soll nicht nur betroffen oder Angst machen, sondern einfach mal, um zu gucken, ey, was ist denn jetzt wirklich eigentlich wichtig? Und was ist sowas von scheißegal, dass man sich darüber nicht aufregen sollte? Ja,
absolut.
Und was will ich eigentlich wirklich? Also, ne, also manchmal sind es ja auch so Menschen, mit denen man sich umgibt und wo man eine Menge reingibt und nicht so viel zurückbekommt. Ne, da kann man dann auch irgendwann sagen, okay, dann nicht. Dann loslassen ist auch gar nicht so, tut auch gar nicht so weh.
Würdest du sagen, dass du das Loslassen jetzt besser kannst?
Viel besser, viel besser. Ja, das kann ich tatsächlich. Weil ich mit meinen Ressourcen auch haushalten muss.
Ja, klar. Ne?
Also das war, ist auch so eine, ja, es hat sich ergeben, sozusagen.
Also ein Lerneffekt, der daraus sich ergeben hat.
Absolut.
Wovon willst du definitiv noch nicht loslassen?
Vom Leben, absolut. Also ich habe noch eine Menge vor. Ich will noch...
Erzähl mal.
Ich will noch hier bleiben. also wir haben geplant, in diesem Jahr mal einen größeren Urlaub zu machen. Also mal nicht mit dem Bus zu fahren, sondern tatsächlich mal so eine Amerika-Reise mit nach Las Vegas fliegen und dann sich so ein Wohnmobil zu nehmen und die Küste runterzufahren bis nach unten und wieder zurück.
Geil.
So, darauf habe ich total Bock. Ich hasse zwar Fliegen, also ich mag das überhaupt nicht, aber um schöne Sachen zu erleben, muss man eben auch mal was Doofes machen. Genau.
Wie viele Wochen habt ihr euch davor genommen?
3.
Cool.
Ja, ja. Mein Mann macht dieses Jahr oder nimmt dieses Jahr am Transkontinentalrennen teil, sozusagen. Das ist vorher. Also der fährt mit dem Fahrrad und einem Freund hier aus Markkleeberg 2 Wochen lang von Roubaix in Frankreich nach Istanbul mit dem Fahrrad.
Jo.
Ja, kann man mal machen. Und das ist, darauf freue ich mich auch total. Also das Rennen ist komplett unsupported. Also man darf sozusagen keinen Support machen. Aber ich fahre die Jungs sozusagen an den Start und habe mir vorgenommen, sie im Ziel in Istanbul in Empfang zu nehmen.
Ach geil.
Genau, da, also und das, mega. Ja, also diese ganze Vorbereitung und so kriege ich ja schon mit. Ne? Und darauf freue ich mich total. Auch so, dass mein Mann hat es sich absolut verdient, gerade mal wieder was nur für sich zu machen.
Ich wollte gerade sagen, das ist mega, dass er da
ja.
so shiften kann und da jetzt wieder so sein Ding trotzdem macht.
Genau.
Also ohne dich jetzt zu vergessen oder irgendwas.
Richtig.
Du bist sicherlich die ganze Zeit on board.
Ja, richtig, genau. Wir sind irgendwie so ein Team dabei und ich habe es mir auch sehr für ihn gewünscht. Und das jetzt nicht nur weil ich mich irgendwie... Weil ich denke, er hat so viel gemacht und er hat das so verdient. Nee, sondern weil ich weiß, dass er dafür so brennt. Also weil es ist einfach auch so, ne, seine Persönlichkeit, verrückte Sachen zu machen, die auch so Herausforderungen anzunehmen. Und natürlich ist ganz klar, wenn es mir schlecht geht oder wenn es gerade therapiemäßig nicht funktioniert, dann geht's nicht. Dann, ne? Aber grundsätzlich sieht es ja erstmal ganz gut aus so. Mhm. Und wir halten an den Träumen fest. Wir nehmen die erstmal für gesetzt und haben aber gelernt, schnell umzuswitchen. Schwieriges Wort, genau.
Also wenn es anders ist, dann ist es anders. Und dann kann ich auch das annehmen.
Genau, dann ist es aber gar nicht schlimm. Dann nehmen wir Plan B oder C oder D. Ja, und das ist auch eine Kunst.
Wow. Welcher Wert ist so der wichtigste, der euch beide verbindet?
Welcher Wert? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Liebe ein Wert ist. Ich sag mal, aber was uns beide verbindet, ist echte, also so richtig echte Liebe, so richtig echte. Und auch das ist eher so zutage gekommen nach meiner Diagnose. Also wir waren am Anfang unserer Beziehung sehr verliebt, ne, wie das so ist. Und mir war auch klar, das ist der Vater meiner Kinder irgendwie. Und ja, aber dann, ne, kommt der Alltag und das geht mal auf und mal ab und so. Und seitdem ich aber so krank bin und irgendwie die Angst da ist, dass man sich verliert, ist uns eins klar, dass also das, was wir haben, schon sehr besonders ist. Und das ist cool.
Oh, wie schön.
Ja.
Also das ist auch etwas, was du sozusagen da nochmal mehr erkennen durftest.
Ja.
Und er auch.
Ja.
Aber jetzt spreche ich ja mit dir, ne? Also dass du das sozusagen nochmal auf einer tieferen Ebene realisiert hast.
Ja, definitiv.
Oh, wie cool. Wir nehmen ja viele Dinge für selbstverständlich.
Ja.
Und dann stellen wir fest, dass ganz viele Sachen überhaupt nicht selbstverständlich sind.
Ja, richtig.
Was für ein Geschenk, da jemanden an deiner Seite zu haben.
Absolut, oder? Absolut. Wow. Ja.
Cool. Wie erlebst du Zeit aktuell? Also was ist Zeit für dich?
Es macht mir Angst, dass sie so schnell dahin rinnt, sozusagen. Ich denke immer, ich brauche doch noch so viel, ich brauche noch mehr. Also es macht mir echt Angst. So. Ab und zu gucke ich mir doch mal Statistiken an. Wenn man 5 Jahre sozusagen geschafft hat, gilt man ja schon als Langzeitüberlebende. Mir reichen aber nicht 5 Jahre. Ich sage immer, ich mache es hier nicht für lausige 5 Jahre. Ich möchte gerne länger. So. Und wenn man aber als Krebspatientin verbringt man ziemlich viel Zeit mit Warten auf irgendwelche Befunde, irgendwelche Sachen. Und da wird die Zeit echt lang. So ist es. Aber ich glaube, es geht normalen Menschen ja auch so. Also normalen, nicht kranken Menschen, dass Dinge, die ätzend sind oder nicht schön einem vorkommen, als würden sie 100 Jahre dauern und so ein Urlaub im Nu vergeht.
Ja, ja.
So, ja,
ja.
Ich glaube, so kann man es beschreiben. Mhm. Und also ich mag das zwar nicht, es gibt ja immer irgendwie so einen typischen Kartenspruch hier mit Leben und Jahren. Ich kriege das nicht ganz so original hin. Du musst dein Leben nicht mit Jahren füllen, sondern irgendwie die Jahre mit Leben.
Ja.
Irgendwie so sinngemäß. Aber genau so ist es. Also ich glaube, es kommt zum Schluss nicht darauf an, ob du 90, 80, 70 wirst. Ich glaube, zum Schluss kommt es darauf an, dass du ein erfülltes Leben hattest, ein sinnhaftes, ne, irgendwas hinterlassen hast. Also so, das ist so mein Anspruch daran. Und also ich glaube, das bislang ist es mir ganz gut gelungen. Mhm. Ja, doch, kann ich so sagen. Mhm. Zeit sinnvoll nutzen.
Zeit sinnvoll nutzen.
Mhm. Ja, aber manchmal auch nichts tun. Ist auch gut.
Auch gut, ne? Das gehört absolut, auch mit dazu.
Ne? Absolut, ja.
Um das nochmal so zusammenzufassen, was macht für dich ein erfülltes Leben aus?
Also ein erfülltes Leben ist für mich ein Leben, in dem man viele Verbindungen und Beziehungen hat, die einen glücklich machen. Ja, in dem man irgendwie sein Leben, also in dem man was erreichen, klingt so blöd, aber in dem man irgendwas geschaffen hat, was für andere von Nutzen sein könnte. ja, indem man irgendwie so gelebt hat, dass man nicht alleine ist auf der Welt. So, das finde ich wichtig.
Was meinst du damit?
Na, also ich mag so gar nicht, ich mag so gar nicht so ein, also ein gesunder Egoismus ist schon ganz gut, aber ich beobachte oft Menschen, die so sehr egoistisch und sehr selbstdarstellerisch durchs Leben huschen. damit auch irgendwie ihr Geld verdienen und ich mich immer frage, wow, also ich stehe da mit offenem Haar und frage mich, also denken die das wirklich von sich oder so, also so will ich gar nicht, kann ich gar nicht, das ist so, es widerstrebt so gegen meinen inneren Kern, genau, ja. Ja, so. Ich glaube, ich bin ein sehr soziales Wesen. So, und das, ich glaube, es liegt ja auch an der Berufswahl irgendwie, so da in diesem Bereich tätig gewesen zu sein. Ja, sinnhaft Zeit mit Menschen verbringen und auch für Menschen irgendwas zu machen. Das finde ich wichtig. Ja.
Jetzt klingt es ja auch so, ne, das haben wir jetzt so in diesem Gespräch auf jeden Fall erfahren, dass es vielleicht eine lange Zeit auch sehr, sehr darum ging, eben für andere da zu sein, sei es für Kids in deiner ersten Berufung und dann ja auch in der Erwachsenenwelt, ja, ne, ja. Und Familie und jetzt bist du dran. Mhm. Wenn ich dich fragen, also stell dir vor, du hast jetzt so ein ganz Magic Moment, so ein Wunsch frei, da kommt so eine Fee, die sagt, okay, also jetzt geht's nicht um andere, das haben wir ja jetzt gelernt, liebe Franzi.
Jetzt geht's mal nur um dich.
Jetzt geht's nur um dich. Du hast einen Wunsch für dich. Also für dich. Was wünschst du dir für dich?
Gesundheit. Nichts ist irgendwie wertvoller als Gesundheit. Und das ist auch sowas, was ich auch hart gelernt habe. Wir nehmen das so für selbstverständlich, morgens aufzuwachen. Und ne, das ist tatsächlich, also mehr will ich nicht. So, ich meine, ja, ich habe jetzt diese Diagnose. Ich würde den Wunsch dann sozusagen umformulieren in findet Heilung dafür.
Ja.
So.
Ja. Und das gibt's ja. Also es ist es gibt großartige Geschichten auch von Menschen. Da war die Prognose, sie haben noch ein Jahr oder länger nicht. Und die leben immer noch.
Absolut.
Also
absolut, ja.
Das fühle ich und sehe, aber wenn ich so mit dir spreche, denke mir so, also wenn das jemand hinkriegt, dann wohl du. Großartig.
Ja, danke.
Ja, weil irgendwie da kein Zweifel daran, also du lässt keinen Zweifel zu. Und natürlich wird es Momente geben, da zweifelt man alles an und da
natürlich.
Da ist man im Argen mit Gott oder dem Leben oder wie auch immer man das nennt und fragt sich so, warum? Und
ja.
Und dann gibt es aber eine Kraft, die ist größer, die dich dann immer wieder hochbringt, so von den Knien wieder aufstehen lässt.
Und die mich andere Fragen stellen lässt. Also ich
die dich andere Fragen
ich
stellen
lässt. Ich habe schnell rausgefunden, dass die Frage, warum ich, mir keine Antwort bringt.
Ja.
Das, ich meine, ich habe nichts verbrochen, ich bin eigentlich ein ganz netter Typ, so eigentlich irgendwie ein gesetzeskonformes Leben geführt bis dahin. Ja. Gibt eigentlich keinen Grund, ich war sportlich, also mich gut ernährt, ich habe eigentlich diese Kriterien für Krebs null erfüllt. So, ja, ich hatte ein bisschen Stress, aber wer hat es nicht? Also, ne? Deswegen, ja.
Wenn du es in eine Lektion verpacken müsstest, worum es jetzt geht, auch für die, wir sind ja zukunftsgerichtet, ausgerichtet, ja. Worum geht es jetzt? Was ist jetzt die Lernaufgabe für dich? Was ist jetzt dran? Ab jetzt. Hast ja schon viel eingesammelt, aber was ist jetzt?
Also die Haupt, Lernaufgabe ist immer noch anpassen an die Situation, so.
Also wieder in die Annahme. Also ja, in dieses ja, flexibel werden.
Genau, also irgendwie, das, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass es beeinflusst dein Leben komplett. Ne? Diese Diagnose, diese Therapien, alles, was damit zusammenhängt. Wächst es wieder, haben wir es im Griff? Wie lange haben wir es im Griff? Ne? Das ist so, das ist so immanent. Ne? Das ist so ein...
Ja.
Ja, und ich plane mal so die nächsten, ich habe in diesem Jahr das und das vor. Ja, das können wir machen. Also so als Familie können wir das machen oder ich selber kann mir das vornehmen. Aber ich kann daran nicht zerbrechen, wenn es nicht so funktioniert. Also ich kann nicht wieder in so ein, ich bin in ein wahnsinniges Loch gefallen mit dieser Diagnose. Also in ein traumatisch großes Loch. Von wegen, mein Leben ist irgendwie vorbei und ich bin jetzt fremdbestimmt und ich bin ein wahnsinniger Freigeist. Wirklich, ich hasse das, eingeschränkt zu sein. Ne? Und dieses Gefühl will ich tatsächlich nicht nochmal. Also deswegen muss ich flexibel bleiben. Das ist meine Hauptaufgabe. Flexibel bleiben und daran festzuhalten, dass das Leben wunderschön ist. Wundervoll mit all seinen Facetten. Dass es tolle Menschen gibt, denen man begegnet. Dass es schöne Erfahrungen gibt, schöne Orte, schöne Gerüche, tolle, also mit allen Sinnen sozusagen. Ja, das wahrzunehmen und dankbar zu sein dafür, dass man das kann. Ja. Und alles, was kommt, nimmt man an. Und mach das Beste draus.
Also das klingt so einfach, aber es ist, es ist im Grunde ja das, das ist eine riesengroße Botschaft, weil sobald wir so Erwartungshaltung in das Leben hineinsetzen, ist Leid vorprogrammiert, weil eigentlich, eigentlich wird es sowieso immer anders vielleicht auch, als wir das uns vorstellen und denken. Und dann eben gehören doch noch ein paar mehr andere Aspekte und Facetten mit dazu, als eben nur dieses Hollywood-Bild, was wir uns da so gerne, an dem wir so festhalten. Ja. Es ist so.
Ja, absolut.
Also wie schön und wertvoll, also das ist das, was mich jetzt gerade auch im Gespräch mit dir berührt, total, dass du diese Schönheit des Lebens nicht vergessen hast oder dass dieser Krebs das so überschattet.
Der hat mich nicht verbittern lassen. Nee, das schafft er nicht.
Geil.
Dafür gibt es viel zu schöne Sachen. Und ich glaube, wenn man das Leben eher von der schönen Seite betrachtet, dann hat man es auch leichter. Ne? Also birgt natürlich die Gefahr, dass es so viel einnimmt und sagt, ja, das hast du jetzt hier alles nicht mehr und jetzt bist du krank und stirbst bald und alles ist nur noch grau und schlecht und so. Nee, das ist so gar nicht meins. So gar nicht. Naja. Das macht es leichter, die Sache von der schönen Seite. Ich bin lieber auf der sonnigen Seite des Lebens. Mhm. Ja, also, und nicht falsch verstehen, nicht nur auf der, wo die schönen Glitzerbilder entstehen, sondern ja, das normale Leben.
Na, es ist die, ne, Perspektive. Mhm. Also du nimmst eine positive, obwohl ich das auch gar nicht so gerne in gut oder schlecht einteilen mag, aber du nimmst eher eine helle,
ja,
freudvollere Frequenz ein als...
Ja, und das war ich tatsächlich schon immer. Das ist, glaube ich, mein Wesen. Meine Mama hat immer gesagt, aus Scheiße Bonbon machen. Mhm. Ja, das kann ich gut.
Mhm. Ja, also ist das sozusagen, ja, auch dein Begleiter.
Absolut.
Ich überlege gerade. Ja, nicht nur so überlegen, sondern ich spüre irgendwie rein, ob es noch irgendwas gibt, was dir jetzt so viele wichtige Fragen gestellt. Und man könnte sagen, ja, es ist rund, es fühlt sich rund an. Mhm. Wenn ich dich frage, und nochmal an dich gerichtet, so die Frage stelle, ob es noch irgendwas gibt, was dir auf dem Herzen liegt, jetzt zu teilen. Also du hast viele Sachen geteilt, du hast viele Perspektiven mitgegeben, du hast ja, uns irgendwie mitgenommen, wie es dir geht, und danke dafür von Herzen, dass du auch so ehrlich und transparent bist. Wenn du dir vorstellst, dass das jetzt nochmal so eine Möglichkeit ist, an alle Menschen, die dir wichtig sind, aber vielleicht sogar, das ist das, was so in mir jetzt so aufflammt, insbesondere an deine Kinder, so mitzugeben, was so wichtig ist. Du hast jetzt gesagt, klar, das Leben ist wunderbar, ne? Was ist es für deine Kinder? Was möchtest du denen mitgeben, dass sie das nicht vergessen? Ganz unabhängig davon, wie lange du an der Seite deiner Kinder sein wirst, deiner Family, deiner Freunde. Was ist das, was alles vielleicht so zusammenfassen lässt?
Das ist tatsächlich schwer. Das sind ganz viele Dinge, die man ihnen natürlich mitgeben will. Ich glaube, das Wichtigste allerdings, auch wenn ich irgendwie mal physisch nicht mehr anwesend bin, glaube ich, endet diese tiefe, pure, wahre Liebe nie.
Ja.
Also, jetzt vielleicht habe ich mir ein bisschen Pipi im Auge. Also, ich bin vielleicht nicht mehr da, aber ich werde sie immer lieben. Sie waren immer das Wichtigste in meinem Leben, das, was es ausgemacht hat. Die schönste Erfahrung, so sind meine Kinder und werden sie immer sein. Ich weiß einfach, dass aus denen werden, also sie sind jetzt schon tolle Menschen und sie werden auch tolle Menschen im Erwachsenenleben sein. Und meine Botschaft sozusagen nicht nur an sie und irgendwie an alle ist da draußen, ey, nehmt das Leben und lebt es, als gibt's keinen Morgen mehr. Das hat Überraschungen für einen bereit, die sowohl schön als manchmal auch richtig scheiße sind. Und es endet mit dem Tod. Also macht was draus. Ja, ich glaube das.
Das ist, ja, auch die, es ist verrückt, weil es ist auch die Kernbotschaft ja dieses Podcasts.
Ich glaube auch, ne?
Und das ist aber auch etwas, was man eigentlich nicht sagen will. Da gibt es so einen Teil, der sagt, verdammte Scheiße, ja. Wieso muss das denn endlich sein? Aber
ja.
Ich glaube, nur weil es auch endlich ist, kann es auch in diesen Wert, absolut, kann es überhaupt diesen Wert oder diese Schönheit,
absolut,
haben, richtig?
Absolut. Ja, genauso. Und ich sag mal, also früh zu sterben ist ja jetzt nicht natürlich, ne? Also ich weiß, als meine Oma, ich war dabei, als meine Oma sozusagen auf ihrem Sterbebett war, und die wollte auch, ne? Also ich glaube, es kommt im Leben dann auch so ein Moment, dann will man auch gehen. Dann ist es soweit, dann hat man alles erlebt, dann ist es soweit. Und darauf baue ich. An dem Punkt bin ich noch nicht.
Mhm. Ja, genau. Erst dann, wenn ich das Gefühl habe, so, es ist alles erledigt, es ist alles erlebt, was erlebt sein will, dann kann man auch ruhiger werden und kann auch,
ja,
auch das loslassen. Wahrscheinlich das Größte.
Ja.
Ey, Franzi, ich wünsche dir wirklich also von Herzen alles, alles Liebe, alle Enge, alle Supporter, alle die gesamte geistige Welt an Unterstützern, die gibt ja so wirklich so Spirit Guides, sagt man ja so, die wird ja deine Hexenfreundin, wird das wissen.
Absolut.
Die sicherlich schon die ganze Zeit an deiner Seite sind, du weißt es nur noch nicht.
Ja, ja, ja,
Und ja, mögest du ja diese Stärke, die wir ja nochmal genauer beschrieben haben, auf diesem Weg definitiv nicht verlieren. Es fühlt sich nicht so an. Mach einfach weiter so und wäre schön, ganz viel von dir zu erfahren, dass du auch die Welt da noch weiterhin mitnimmst mit dir und deiner Energie und deiner Kraft und deiner Weisheit. Also ich danke dir sehr, dass du hier warst. Fürs Teilen.
Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön. Vielen Dank.
Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du Inspirationen und Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Was hat dich besonders berührt? Was nimmst du für dich mit? Ich freue mich sehr, wenn du dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an deine Freunde weiterleitest. Wenn du magst, verbinde dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes. Außerdem lade ich dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote, sei es als Coach, Speakerin oder Lehrerin. Auch kannst du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren, der dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt. Ich freue mich sehr, dass es dir deine kostbare Zeit wert war, hier mit mir zu verweilen. Und von ganzem Herzen wünsche ich dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better?
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.